Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Es ist jetzt weird, weil normalerweise macht es die Christiane.
Ja.
Die Christiane sitzt mir heute gegenüber.
Hallo.
Mein Name ist Brenda. Und neue Woche, neue Folge, wie du immer so schön sagst. Wir haben eine neue Gästin, nämlich die Michaela. Du bist Schauspielerin vom Beruf, 28 Jahre und hast auf der Schauspielakademie von Elfriede Ott hat sie besucht und absolviert. Und du und die Christiane kennt euch vom Theaterspielen in Schwechat, bei den Nestra-Spielen.
Genau.
Da hatten wir schon eine Kollegin von dir.
Ja, ich weiß, das Sandra.
Ja. Und weil wir nicht immer über die gleichen Sachen sprechen wollen, haben wir uns ein neues Thema für dich überlegt. Und zwar wird Christiane das vorstellen.
Genau. Also das Thema ist ein bisschen naheliegend, aber trotzdem schön. Und zwar ist unser Thema heute wirklich: Ohne Kunst bleibt still. Muss man die Kulturszene neu erfinden, müssen sich Schauspielerinnen und Schauspieler neu erfinden. Und zwar aufgrund der Corona-Krise war es ja so, dass jetzt Kunst und Kultur sehr zu kurz kommt. Und jetzt ist die Frage nach dem, also wir wollen nicht so viel zurückblicken, weil viel ändern kann man nicht mehr. Wir wollen schon auch fragen, falls es nochmal passiert, was kann man ändern? Was hat die Krise gebracht? Hat sie auch irgendwas Positives gebracht? Wie geht's weiter? Wie geht's dir damit? Und ganz viele solche schöne Fragen haben wir uns überlegt. Aber zuerst haben wir die Questions to go für dich, damit wir ein bisschen reinkommen in dieses Frage-Antwort-Spiel.
Alles klar.
Ja.
Okay.
Und die Brenda hat die erste Frage.
Wer würde dich in einem Film über dein Leben spielen und in welches Genre würde der fallen?
Das Genre würde ich gern, also Drama-Comedy. Ich gehe mehr in die amerikanische Richtung mit Schauspielerin. Mir fällt jetzt die Brie Larson ein. Und ich finde es interessant, also ich mag sie, aber ich finde es interessant gerade, dass mir die einfällt. Oder die Heidi Gardner heißt die so, von Saturday Night Live. Die finde ich auch ganz toll.
Wenn Zauberei echt wäre, welchen Zauberspruch würdest du als erstes lernen?
Nein, der erste Zauberspruch, der mir eingefallen ist, ist Wingardium Leviosa.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Was ist der beste Ratschlag, der dir jemals gegeben wurde?
Keep fucking up.
Was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte Sängerin werden, weil das der einzige Beruf war, wo ich damals schon gewusst habe, der ist auf einer Bühne. Aber singen ist jetzt nicht so meine Stärke. Deswegen, aber ich wollte schon als Kind auf der Bühne am liebsten oben stehen und reden und alle anderen sollen still sein und mir zuhören.
Wer ist der erste Mensch, den du anrufst, wenn etwas Großartiges passiert?
Die Mama.
Welche Sprache würdest du gerne sprechen?
Irgendeine Fantasiesprache, so eine Zaubersprache.
Wie würde dein 10-jähriges Ich auf dich jetzt reagieren?
Ich glaube, sie würde sich freuen. Sie hätte sehr viel, wäre ein bisschen schüchtern und hätte Respekt und dann würde sie mich umarmen. Dann würde ich es auf meine Schoß nehmen und kuscheln.
Radio oder Fernsehen?
Nix von beiden. Eher Radio, aber tue ich beides selten.
Danke sagen möchte ich.
Meiner Mama. So vielen Menschen, aber in erster Linie der Mama. Und natürlich auch dem Papa, aber die Mama war mehr daheim. Und ja, aber genau.
Gemeistert. Es war sehr spannend. Aber kommen wir zu unserer ersten Frage.
Genau.
Und zwar, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre es, warum und wo?
Taylor Swift, weil sie so eine unglaubliche Frau ist, die so viel schon durchgemacht hat und immer wieder an Hindernisse gestoßen ist aus der Gesellschaft, Kollegen, weiß ich nicht, alle Leute, Haters, gonna hate. Ja, und einfach, dass sie das durchzieht, dass sie einfach so offen ihr Leben, ihre Gefühle trotzdem nach draußen trägt und eigentlich dadurch stärker geworden ist. Ja, und ich sie einfach so bewundere und ihre Musik liebe und ihre Texte und ach, sie mir so durch so viele schwierige Zeiten durchgeholfen hat. Und wo ist eigentlich egal, Hauptsache ihre Katzen sind dabei.
Ah, die hat ja so viele Katzen.
Ja, drei.
Für mich sind das genug.
Ich liebe Katzen.
Ich habe mich ja letzte Woche mit allen Katzenfans dieser Welt angelegt, ja. Weil ich nicht wusste, wie viele...
Bist du nicht der richtige Podcast für Team Katzen?
Okay, ich gehe.
Die ist wirklich interessant, weil ich fände es interessant, sie mal zu treffen, abseits der Show, die sie liefern muss.
Ja.
Oder? Und ich frage mich immer bei ihr, ich würde das gerne wissen, auch bei vielen solchen Leuten, die so berühmt sind, ob die noch unterscheiden können, was echt ist und was Show ist.
Ich glaube, dass man oft, also dass man immer eben sich wieder das zurückerinnern muss oder beziehungsweise den braucht, der einen hilft, zu sagen, hey, du bist jetzt, also du gehörst hier zu einer Gruppe und bist nicht quasi die auf der Bühne. Und aber ich finde das auch spannend. Aber ich finde das immer so stark, weil es ja jetzt ein paar, also die Beyoncé macht das ja auch, keine Interviews mehr gibt. Und die Taylor, also jetzt hat sie es wieder gemacht für das jetzige Album, aber davor hat sie auch eine Zeit lang keine Interviews gegeben, weil sie gesagt hat, jedes Wort wird mir im Mund umgedreht. Und, und ich finde das immer so spannend, weil ich mir denke, ich weiß jetzt nicht, das ist nicht direkt die Antwort auf deine Frage, aber eben so dieses, sie nehmen diese Macht in, also zu sich und geben sie nicht zu diesen Medien, weil die eben durch die Paparazzis und alles werden die so durch den Dreck oft gezogen. Und ja, und ich mir denke, sie müssen aber auch uns nicht zeigen, wie sie privat sind. Und sie müssen eigentlich, genau, weil das ist ein Privatleben und das andere ist der Beruf. Also ich finde das eigentlich toll, wie das viele machen. Und ich bei anderen denke ich mal, für die ist das okay. Ich folge auch vielen auf Instagram und die teilen, also andere Stars und Celebrities. Und die teilen viel und dann denke ich mal, eh, wenn es für die passt, also es, ist es auch schön, weil sie so auch sehr filtern können, was sie mit ihren Fans teilen. Aber man darf eben nie denken, das ist die Realität, oder?
Ja, das ist oder ganz, jetzt, ganz gefährlich. Ja.
Genau, oder jetzt gibt es diese Doku von der Taylor Swift. Ich finde die super und sehr ehrlich, aber natürlich hat sie da auch unter Kontrolle gehabt, dann beim, also was wirklich reinkommt, welche Ausschnitte und welche nicht. Und ja, das muss man sich natürlich bewusst sein, dass man jetzt nicht denkt, okay, ich weiß jetzt alles über sie. Aber ja, es ist trotzdem ein guter Einblick, weil sie offen über viele Dinge spricht, die trotzdem, und so wie ihre Musik, viele ihrer Fans sich mit dem identifizieren können. Und es ist, ja.
Bei vielen Künstlern, ich meine, man hat es jetzt letztes Jahr in Deutschland sehr stark gesehen mit großen Bands, die sich sehr eingesetzt haben beim Kampf gegen Rechts, die halt auch ihre Reichweite nutzen. Und das finde ich halt, das, also das machen USAs auch viele, verbrennen sie auch die Finger damit, weil,
ja, ja.
Ich meine, da gibt es diese Geschichte mit den Dixie-Chicks,
ja,
15
ja.
Jahre her ist, aber ja. deren Musik dann einfach nicht mehr gespielt worden
ja.
ist.
Ja.
Also das ist natürlich auch gefährlich, ja, weil, aber ich finde es nicht toll, wenn Leute, die eine Reichweite haben, das auch nützen und eine Stimme geben, vielleicht anderen, die es nicht so haben.
Und das sagte die Taylor auch in der Doku, dass sie, zu ihr haben sie immer gesagt, sie soll nicht über ihre politische Vorliebe sprechen, weil sie will ja nicht so werden wie die Dixie-Chicks. Und sie hat sich immer gedacht, ja, aber sie liebt die Dixie-Chicks und eigentlich findet sie das toll, aber trotzdem hat sie sich natürlich einschüchtern lassen von diesen.
Hast du den Film gesehen? Von den Dixie-Chicks?
Nein, den habe ich nicht gesehen.
Da gibt es ja einen Film dazu.
Ah.
Da gibt es das Lied, heißt auch so, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber der Film ist super.
Okay.
Also der Film ist wirklich gut, die Geschichte nämlich, weil ich glaube, uns ist das gar nicht so klar, wie groß diese Country-Szene ist.
Ja.
Also genau. Was das.
Und man geht oft davon aus, dass die eher rechts sind oder halt eher konservativer.
Not Ready to Make Nice. So ist der Film.
Wie?
Not Ready to Make Nice.
Ah, ja.
Und also das Lied ist auch super. Ich meine, du bist Schauspielerin. Wie ist das für dich, auch in dieses Rollenschlüpfen? Und zu sagen, okay, ich spiele jetzt jemanden, vielleicht auch jemanden, deren Charakter mir nicht gefällt, und gehe dann runter und bin eine andere Person und muss auch anderen Leuten erklären, bin nicht ich.
Also ich habe noch nie das gehabt, dass ich mir erklären habe müssen, dass das nicht ich bin. Also das ist natürlich das, was ich auch faszinierend finde am Schauspielen, dass in die Rollen schlüpfen, was mir Spaß macht, weil man selber Bedürfnisse, die man hat oder Dinge, die man normalerweise in seinem privaten Leben vielleicht unterdrücken wird, kann man ausleben in einer Figur und da kannst du halt auch ein richtiges Arschloch sein oder so. Und das macht halt urviel Spaß. Aber was ich schon merke, ist im Probenprozess, wenn ich mich so intensiv mit einer Figur beschäftige, dass die natürlich auch abfärbt auf mich. Und, und immer und die Figur hat auch immer etwas zu tun mit einem persönlichen Prozess, den ich gerade durchmache. Also ich finde das immer spannend. Entweder also die Rolle findet mich oder ich finde eine Rolle, die passend zu dem Thema ist, mit dem ich mich auseinandersetze. Und ganz krass war es auch im letzten Jahr in der Schauspielschule, wo man so viele Prüfungsrollen vorbereiten hat müssen. Und dann irgendwie draufkommt, ja, wie die alle was mit mir persönlich zu tun haben und natürlich komplett anders sind als ich, aber trotzdem. Das, was immer am schwierigsten ist an der Figur, ist immer, was ich persönlich noch nicht an mir akzeptieren kann, auch oft. Also mit dem muss ich auch oft kämpfen, okay. Dass ich sage, ja, ja.
Bleibt dann auch ein Teil von der Figur zurück?
Ja, weil ich glaube, dass ein Teil von der Figur ich bin oder ich ein Teil in der Figur. Es ist schon ein... Nach der Deniere, nach der letzten Vorstellung, kommt so ein Trennungsprozess von der Figur, wo man dann irgendwie merkt, hier jetzt verändert sich wieder was, aber es bleibt was von der Figur da. Und
ja. Lernt man also sich selbst auch in der Figur.
Ja, finde ich schon. Also ich finde, beim Schauspiel lernt man generell so viel über sich selbst.
Du hast daneben jetzt gerade gesagt, da muss man so Prüfungsrollen vorbereiten. Mhm. Was heißt das?
Wir haben als Abschlussprüfung, wir haben unsere, weil die Schauspielakademie ist nicht prüfungsbefähigt, haben wir eine externe Prüfung machen müssen vor einer externen Kommission. Das ist die Paritätische Kommission. Und für die gibt es halt einen gewissen Umsatz an Rollen, die man erarbeiten muss. Es sind Monologe oder Dialoge, also Szenen, genau, oder ein einzelner Monolog, den man spricht. Und ja, das war ziemlich heftig. Für die Abschlussprüfung hat man 12 Szenen braucht. Und das ist halt schon heftig.
Was sind so Faktoren, die man objektiv beurteilen kann? Weil ich, also in meiner leihhaften Darstellung wäre es zum Beispiel Sprache oder Lautstärke oder so. Aber was sind noch so Faktoren, die man ganz objektiv feststellen kann?
Ich glaube, also Sprache ist etwas, dieses Bühnendeutsch, wie gut das vorhanden ist. Natürlich Lautstärke, also wenn sie dich nicht hören, das ist in der Josefstadt, haben wir die Prüfungen gehabt. Und die sitzen halt jetzt nicht ganz weit hinten, eher vordere Mitte. Aber trotzdem, wenn sie dich dort nicht hören, dann ist das schon, gerade für die Abschlussprüfung, weil wir waren nach dem ersten, nach dem zweiten und nach dem dritten Jahr dort, glaube ich, ein Grund, ist auf jeden Fall nicht gut. Man kann sicher auch, wie sich jemand körperlich auf einer Bühne bewegt. Man sieht sofort, fühlt sich der wohl am Anfang, fragen sie immer, wie geht's dir? Wollen so ein bisschen mit dir smalltalken. Und ich glaube, das machen sie, weil sie schon mal sehen wollen, wie du dich auf der Bühne gibst, bevor du eine Rolle spielst. Das, glaube ich, ist halt auch, ist trotzdem irgendwas natürlich Subjektives, aber kann man eher sagen. Ja. Oder wie du einen Raum fühlst, wie du, was für eine Ausstrahlung du hast. Und das Spannende ist halt, es gibt halt schon Menschen, die sind eindeutige Bühnenmenschen und manche, die sind eindeutige Filmmenschen. Also ich finde, viele überschneiden sich. Aber natürlich, wenn du eher jemand bist, der so ein bisschen mehr eben zurückgezogener ist und du mehr für Film bist, dann ist halt, weiß ich nicht, ob diese Prüfung so notwendig ist. Aber ich sage jetzt wieder, in dieser Kommission sitzen ja Leute, die schon länger in diesem Metier sind, dass ich mich da jetzt nicht traue, mich aus dem Fenster zu lehnen.
Ja, ich wollte dich jetzt auch gar nicht in eine Schwierigkeit bringen. Es ist nur interessant, weil wenn man das so durchdenkt, man vielleicht nicht sieht, wie man das beurteilen kann eigentlich.
Ich glaube, natürlich wollen sie sehen, wie, weil sie dich, vorher sehen sie dich und reden kurz mit dir, das bist du. Und dann die erste Rolle darfst du, also sie haben eine Liste mit deinen Rollen und deinen Szenen und die erste darfst du mit der anfangen, deine Lieblingsszene und dann brechen sie dich irgendwann ab, also mittendrinnen. Und dann suchen sie sich etwas aus. Und dann wollen sie, glaube ich, einfach sehen, wie schnell du in verschiedene Figuren hineinschlüpfen kannst. Wenn du einen Klassiker spielst, der halt sehr bekannt ist, dann ist halt auch immer so, na, aber so spielt man das Gretchen nicht, zum Beispiel. Oder die heilige Johanna oder keine Ahnung. Also das ist dann, also wir kriegen ja dann noch mit, was bei den anderen ist, bei den Kollegen. Und dann ist halt, naja, dann wird über die Rolle fragen, die Prüfungskommission ist über die Rolle im Sinne von verstehen, ob der die Rolle richtig versteht. Und also das sind halt, da kann alles passieren. Und es kann passieren, dass sie sagen, okay, wir haben das jetzt gesehen, wir wollen, aber dass du dieselbe Szene, selbe Figur so und so spielst und wollen, dass du improvisierst.
Okay.
Und da wollen sie auch einfach sehen, wie schnell du Dinge umsetzen kannst. Weil wenn du stur, ich sage jetzt eigentlich, man arbeitet kein Jahr an dieser Prüfungsrolle, vielleicht im ersten Jahr hat man ziemlich lange an einer gearbeitet, aber an der Arbeit, dann bist du ja so, ist das schon so eingespeichert, dass es dann oft schwer ist zu übernehmen, wenn ein neuer Input kommt. Und das wollen sie halt auch sehen, dass du schnell, genau, das habe ich zum Beispiel auch bei meiner Abschlussprüfung gehabt, dass sie dann wollten, dass ich und mein Szenenpartner improvisieren und dann entstehen halt auch super lustige Dinge, wenn man mitgeht und ja.
Aber das ist ja noch total schwierig, wenn zwei Leute erzählen.
Ja, vor allem das war eine Szene, also von Pulp Fiction haben wir eine Szene gespielt und er hat eindeutig mehr Text gehabt. Was aber nicht immer heißt, dass wenn wer mehr Text hat, dass ja, man spielt ja genauso. Also das ist ja nicht, dass ich habe mir dann gedacht, er ist eindeutig der Gebende in der Szene. Und dann war halt so das Thema, oh Gott, wie bringe ich mich jetzt ein? Also dann wollten sie auch sehen, okay, sie haben dann schon verstanden, okay, er ist der Gebende. Und dann habe ich richtig auch kämpfen müssen, dass ich, weil das ja meine Prüfung war, nicht die vom Kollegen. Er hätte es zwar auch gehabt auf der Liste, aber er war vor mir schon dran und da wollten wir es nicht sehen. Da war das einfach wahnsinnig lustig und ich habe mich dann richtig, also da musste ich richtig reinhauen, dass du die Aufmerksamkeit kriegst.
Wenn du sagst, zum Beispiel solche Rollen wie das Gretchen aus dem Faust, das, da hat man, oder hat die Prüfungskommission und haben auch Menschen, die auf den Theater gehen, die haben schon so ein fixes Bild, so muss das ausschauen. Wie sehr traut man sich da als Schauspielerin oder als Schauspieler, das wirklich so komplett abzuändern? Weil ich einerseits denke mir, das muss irrsinnig Spaß machen, wenn man das jetzt so komplett konträr spielt oder so komplett anders, wie es niemand erwarten würde. Andererseits ist man dann natürlich vollkommen ausgesetzt diesen, was ist das für ein Schmarrn?
Ich glaube, jetzt wenn man das Gretchen hernimmt, gerade bei Goethe, der hat ziemlich gut die verschiedenen Menschen auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen dargestellt. Und ich finde, man kann das auf jeden Fall in die heutige Zeit auch übertragen. Aber es ist natürlich immer gefährlich. Also es ist klar, dass jeder interpretiert es anders und sich da drüber trauen. Ich denke mir immer, wenn es dich interessiert, die Figur zu spielen, dann spiel sie. Dann kriegst du halt Liebe oder Hass von den Zuschauern. Also ich denke mir dann immer, man kann eh nie wissen, was die Leute dazu sagen. Und es haben manche eben so genaue Vorstellungen von etwas. Oder manche kennen sich da halt besser aus. Es ist halt immer, das denke mal ich jetzt als junge Schauspielerin, mir ist schon, also eben, ich schaue immer so auf zu diesen Schauspielern, die schon so lange im Business, und Schauspielerinnen, die schon so lange im Business sind, dass wo ich mir denke, oh, ich bin so, ja, ich weiß so vieles noch nicht. Und dann denke ich mir immer, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ich muss das ja auch entdecken und mich drüber trauen. Also ich mache mir immer viele Gedanken drüber, was der andere sagt dazu und muss mich dann immer daran erinnern, keep fucking up.
Wie ist es so, immer mit dieser Kritik umzugehen, dass immer jemand sagt, das hast du nicht gut gemacht oder das hättest du besser machen können, dass es immer so beurteilt wird?
Puh, das ist schwer.
Glaube ich, ja.
Ich habe persönlich so ein, in mir so ein, wie sagt man dazu, so ein Glaubenssatz oder so ein Glaubensverständnis für richtig und falsch, was total blöd ist, weil es das nicht gibt. Und ich muss mich immer selber daran erinnern, es gibt kein richtig und falsch. Aber und natürlich, wenn ich jetzt im Probenprozess bin, will ich es oft richtig machen. Und richtig ist für mich in dem Moment dann oft, wie es der Regisseur oder die Regisseurin wollen. Und das ist so absurd, weil es geht halt darum, dass man ausprobiert und genau, und dann Fehler macht. Und dann natürlich bin ich total davon abhängig, danach oder bei den Vorstellungen, was alle anderen sagen. Und am wichtigsten ist mir immer, was meine Familie und meine Freunde dazu sagen. Und wenn dann halt jemand sagt, das hat ihm nicht gefallen oder sie haben es nicht gut gefunden, dann tut das halt umso mehr weh. Also das ist so. Und ich versuche es nämlich. Also ich bin dann nicht so, ich versuche so. Und das hat aber so eine gewisse Anstrengung dahinter. Und das ist immer so, ich muss mich immer selber daran erinnern. Eigentlich geht es darum, dass ich eine Figur spiele und ich das nicht für mich mache, aber schon ich einen Weg für mich finden muss und genau, und ich meinen Zugang zur Figur finden muss und natürlich mit den Anweisungen von außen, es ist schon schwer, vor allem ich bin sehr abhängig oft von dem, was andere sagen.
Natürlich, ich glaube, das ist ja das Schlimme, dass was du jetzt spielst, auswirkt sich auf dein nächstes Engagement vielleicht.
Ja.
Und das ist halt, ich glaube, das ist halt eine Herausforderung, die wenig Berufe haben, dass das immer so direkt abhängig ist voneinander.
Ja.
Und von den Meinungen eines anderen, die du manchmal wahrscheinlich auch nicht beeinflussen kannst.
Ja.
Egal, wie gut du es machst.
Ja, genau. Und oft eben, oder dann, wenn man dann hört, dass es ihnen hat zum Beispiel eben die Inszenierung nicht gefallen. Und dann denke ich mir, ja, aber dafür kann ich jetzt zum Beispiel nichts. Also das sind immer so, und man steht ja dann hinter dem ganzen Projekt und verteidigt das ja, weil man ja in dem so lange gearbeitet hat und auch so hinter seiner Figur. Und das ist dann schon, man muss es dann auch immer abtrennen von, was ist jetzt wirklich meine Arbeit gewesen und bin ich auf das stolz, was ich trotzdem auf die Bühne gebracht habe. Aber ich bin immer so emotional an jedes Projekt gebunden und an die Menschen, die da dabei sind. Und dass ich, oder eben an Regisseur, Regisseurin, dass ich mir immer denke, ja, ich will die immer alle verteidigen.
Aber ist es nicht auch schwer, wenn dann so eine Saison vorbei ist und man weiß, okay, jetzt muss man sich irgendwie, jetzt ist es halt vorbei und so wird es halt auch nicht mehr werden.
Ja, es ist urtraurig. Ja, und es ist auch natürlich, also es kommt schon immer darauf an, wie sehr man im Ensemble sich verstanden hat. Und auf der einen Seite ist es traurig, die Figur zur Figur von der Figur sich zu verabschieden, aber natürlich auch von allen anderen rundum dumm. Und ich finde, ich ganz krass ist halt immer schwächert. Und ja, für dich war es halt ganz besonders schlimm.
Letztes Jahr.
Ja, und eben, weil das ist so ein... Ich meine, ich war jetzt nur zweimal dabei bei den Nestro-Spielen, aber es ist einfach jedes Jahr anders, nehme ich auch so an. Okay. Und du weißt eben nicht, ob das dann wieder so sein wird. Aber wie bei so vielem, wenn etwas aufhört, ist es. Und ich kann so schwer mich von etwas verabschieden und etwas beenden und eigentlich absurd. Aber ich meine, ich will ja auch immer etwas Neues. Und das ist auch wieder das Tolle dran. Aber es ist so, ja.
Und so siehst du deine... Also deine Welt ist die Bühne und nicht das Fernsehen oder nicht Film.
Die Ausbildung von der Elfriede Ott war sehr auf Theater, Bühne. Und ich habe zu wenig Erfahrungen jetzt für den Film, dass ich gesagt habe, da weil Theater, weil also da hast du einfach gleich den direkten Austausch mit dem Publikum. Du spürst, ob sie eben lachen, ob sie traurig sind, also ob sie eine Reaktion haben auf das, was du tust. Und das ist halt schon was sehr Magisches auch. Aber jetzt ist schon mehr auch, dass ich... Und dann habe ich mir gedacht, beim Film, ich kann mir das nicht so vorstellen. Aber jetzt, ich war im Februar, war ich einen Monat in New York und habe Schauspielkurse gemacht. Und da haben wir auch mit der Kamera gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich es mir auch schon mehr vorstellen, da hineinzuschnuppern. Also genau, ich habe zu wenig Erfahrung, dass ich jetzt dazu sagen könnte, dass ich gar nie Film machen will. Das möchte ich schon auch auf jeden Fall ausprobieren und kann es mir auch vorstellen, dass das Spaß macht.
Ich habe gerade versucht, in meinem Kopf eine Frage zu formulieren, nämlich, was leichter ist, Bühne oder Fernsehen oder Film? Und da haben wir gedacht, eigentlich ist es, also schon aus einer laienhaften Frage hinaus, ist es total schwierig abzuschätzen, glaube ich, oder?
Es ist so anders. Also in so vielen Dingen ist es ähnlich, aber es ist so anders, weil auf der Bühne, also beim Theater, ist einmal, du hast den langen Probenprozess und dann spielst und du spielst jeden Abend das komplette Stück. Du hast einen Verlauf deiner Figur von Anfang bis Ende. Deine Figur hat eben einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende und es macht so einen Bogen. Und eben, du hast das direkte Publikum, du hast einen Szenenpartner. Beim Film ist es halt so, du drehst komplett durcheinander teilweise den Schluss oder irgendwas aus der Mitte, dann wieder ein Anfang, dann wieder was von hinten. Also das heißt, du musst dir selber immer bewusst sein, wo der Bogen von deiner Figur ist. Aber du hast nicht diesen emotionalen Ablauf, dass du dich jetzt einfach, du kommst zum Theater, stellst dich drauf ein und spielst das in einem durch. Beim Film ist es halt, du hast immer so einzelne, also es gibt, glaube ich, auch Regisseure und Regisseurinnen, die in einem Bogen ungefähr drehen wollen. Aber es ist ja eher üblich, dass es so zitzelweiß ist. Und dann hast du dieses, dass du ja ewig lang warten musst, bis alles eingestellt ist. Die Technik, das Licht, die Kamera. Und am Schluss kommt erst Schauspieler in rein und muss dann abliefern. Also eigentlich hat man als Schauspielerin die wenigste Zeit, glaube ich, von allen. Und muss aber dann funktionieren. Ja, funktionieren. Also du wartest ewig und dann hast eine Szene oder dann wird der Schuss von der einen Seite oder von weiter weg und dann wird die gleiche Szene noch näher gefilmt, aber dann wird wieder alles ja umgebaut und am Set. Also es ist, aber dafür kann man da eine Intimität oft viel stärker, glaube ich, fassen, wenn so ein
ganz nah, näher, oder?
Genau.
Durch die Kamera.
Ja. Und dann ist eben auch immer die Frage, hoffentlich ist dein Szenenpartner da, dass der neben der Kamera steht oder schaut dich nur irgendein Regieassistent an, den Text von deinem Partner ganz monoton runterliest oder weiß ich nicht. Also das hört man auch immer so in den Interviews von den ganzen Stars, dass das so teilweise so krass ist.
Warum hast du dich dazu entschlossen, dass du das eine Monat in New York machst?
Weil ich das immer schon machen wollte. Also mich zieht es immer ins Ausland. Und ja, also ich möchte auch eigentlich im Ausland leben.
In welchem?
Ja, das, also eigentlich zieht es mich schon in Englischsprachige, aber dort ist es halt natürlich wahnsinnig schwierig, Jobs zu finden. Also das ist jetzt so in den nächsten, weiß ich nicht, 3 bis 5 Jahren wäre ich gerne im Ausland. Und genau, und New York hat so eine Faszination für mich und wenn, wollte ich einfach dorthin, dann ist es wegen ein Engagement, aus dem ist nichts geworden. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ein Zeichen und jetzt gehe ich. Im Februar, genau, und das ist sich alles gut ausgegangen.
Ja.
Ja, dass ich zurückgekommen bin, am 5. März bin ich zurückgekommen, also ja. Und eigentlich wollte ich dann im Herbst noch einmal gehen Und ja, schauen wir mal, wie das wieder geht. Ja.
Aber ich meine, es ist eh gut, dass du am 5. März zurückgekommen bist, weil...
Ja.
Also ich glaube, Corona-Zeit New York...
Ja, ich habe viele, die ich dort an der Schule oder in dem Studio kennengelernt habe, die sind auch also dann wie geflüchtet. Also es waren auch andere Europäer, aber die oft schon, die eine Green Card haben oder schon länger in New York leben, die sind dann auch wieder heim. Und
ich finde es interessant, also ich finde, es ist ganz viele Leute haben so eine Faszination mit New York. Ich bin ja gar kein New York-Fan. Also es ist eine coole Stadt, aber es ist wie ganz viele Vereinigten Staaten und das ist, glaube ich, mein Problem damit. Also man sieht schon, was für einen anderen Lebensstatus dort ist und dass den Menschen, vielen Menschen nicht gut geht.
Ja.
Und das ist irgendwie, finde ich, in den Vereinigten Staaten immer ein bisschen schwierig oder ein bisschen ungut.
Ja, also das ist ganz schlimm, eben das Gesundheitssystem und ja. Und
Wohnung. Also ich weiß nicht, wo du gewohnt hast in New York, aber also in New York wohnen, das ist halt...
Ich habe das Glück gehabt, dass ich bei einer Bekannten wohnen habe können.
Ja, das ist gut, ja.
Aber also ich habe einfach, ich war das erste Mal in den Staaten und ich habe so begeistert, ich war einfach begeistert von den Menschen dort, von
das
dieser Vielfalt, von dieser Offenheit, von dieser, ich habe nur positive Erfahrungen mit allen Menschen, die mir begegnen. Ich habe so wunderschöne Begegnungen mit Menschen gehabt und ja, genau.
Das stimmt, also das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich von den Staaten zurückkomme, dass man merkt, wie wenig divers wir in Wien leben.
Ja, und ich finde, wir Österreicher sind so skeptisch, oft gegenüber anderen Menschen. Und die waren so offen. Oder die haben wir, also das war einfach so ein, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, helfen die dir. Und
es ist schon eine gewisse Offenheit, die interessant ist, weil wir das nicht gewöhnt sind. Aber ich finde es eine interessante Offenheit, weil es auch so, die Privatsphäre ist dann doch irgendwie ein bisschen ausgenommen.
Ja. Ja.
Es ist so eine oberflächliche Offenheit, die eigentlich sehr angenehm ist.
Ja, und eben, ich war alleine und das war toll. Also ich habe oft was unternommen und habe dann wem kennengelernt. Und es war immer, ja, es war einfach schon cool, dass man dann nachher nicht so alleine ist. Und ja, also dann die Arbeit, die ich dort in dieser Schauspielschule gemacht habe, war halt dann wieder so persönlich, dass ich da dann schon doch diese Anknüpfungen mit den Menschen gehabt habe. Aber da hast du auch gemerkt, also da waren halt auch viele Europäer und da merkst du trotzdem auch einen Unterschied zwischen den Europäern und den Amerikanern.
Mhm. Wie war das für dich, wie du dann zurückgekommen bist? Weil ich denke mal, wenn man so ein Seminar absolviert, dann ist es halt so irrsinnig, so wie du sagst, irgendwie persönlich und so viel Arbeit steckt da drin. Aber ich glaube, man geht auch mit einer ziemlichen Euphorie dann raus und dann kommt man zurück nach Österreich und alles hat zugesperrt, inklusive Theater und allem drum und dran, was gerade für dich als Schauspielerin
ja
essentiell ist.
Ich bin im Flieger schon heimgesessen und habe geredet, weil ich nicht heim wollte. Also das war, also ich bin schon heim, ja, ich bin wirklich, ich wollte einfach von dort nicht weg. Und dann komme ich eben heim und dann habe ich eben alle meine Liebsten gesehen, umarmt. Ich direkt aus New York, immer mit der U-Bahn gefahren, im Flugzeug und dann, oh Mann. Und eine Woche später dann, ja, genau, ist komplette Lockdown quasi.
Hast du Angst gehabt, dass du dich angesteckt hast in New York mit Covid?
Ganz kurz, der Gedanke ist mal kommen, aber dann dadurch, dass wie ich dort war, ist es ja so sehr verschwiegen worden noch, dass ich mir gedacht habe, also dort muss es schon überall ja brodelt haben, aber deswegen habe ich es mir nicht gedacht und erst rückblickend habe ich mir dann gedacht, pff, wer weiß, vielleicht habe ich es schon gehabt oder ja, weiß man ja nicht.
Hat man nicht immer so ein bisschen die Hoffnung, na, vielleicht habe ich schon gehabt und habe es nicht mitbekommen?
Ja. 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 Aber es war dann nachher schon sehr krass, dieses dann komplett eben abgeschottet und auch von meiner Familie und meinen Freunden. Und meine Schwester hat ein Baby gekriegt, wie ich in New York war. Und den habe ich halt in Jahren, habe ich dann nur zweimal wirklich gesehen. Und dann war es so, also das waren dann auch so, ja, also solche Dinge. Ich bin heimgekommen und habe ja trotzdem, obwohl ich dort nicht weg wollte, habe ich mich auf alle gefreut. Aber ich muss sagen, es war auf ganz vielen Ebenen dann schlimm, dass dieses alleine zu Hause sein, ich wohne auch alleine, aber es hat mir geholfen, in mich zu gehen, innere Arbeit zu machen, weiterzuführen, das, was ich in New York teilweise angefangen habe und mir klar zu werden, was ich will. Weil ich werde zurückkommen und es hat so viel gestartet, so viele Dinge, die, genau, für den Sommer ganz viele neue Dinge und ich wäre wieder in dieses Rad reingefallen. Und ja, und jetzt ziehe ich aus dem schon dieses Positive, dass ich einfach diese Zeit gehabt habe, diese Ruhe und wirklich schauen, was passiert, wenn ich allein daheim bin und nichts zu tun habe.
Wie ist das für dich der Ausblick? Weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, übermorgen spielt Theater wieder auf und alles wird gut. Wie ist das für dich?
Es ist ganz komisch, weil währenddessen war dann irgendwann so ein Moment, wo ich mich irgendwie abgefunden habe, weil ich mir gedacht habe, okay, ich würde gern spielen, aber es beruhigt einen, dass keiner spielt. Also man ist jetzt nicht so neidisch auf irgendeinen, weil das ist ja auch oft so, dass man sich denkt, ach, ich würde auch gern. Und das, genau, und ich, weil mir diese Ruhe so gut dann hat, dann im Nachhinein. Aber es ist schon so, dass ich mir jetzt denke, eben wann kann man, wie kann ich wieder auf einer Bühne sein? Wie wird das weitergehen? Hat ein Theater überhaupt genug Geld, sich das zu leisten, dass die Hälfte der Zuschauer nur kommen oder nur rein dürfen? Können die überhaupt dann Schauspieler zahlen? Und macht es überhaupt Sinn, für die dann aufzusperren? Und wie viel kriegt man dann Schauspieler zu bezahlen? Beziehungsweise die Nachfrage an Schauspielern wird ja dann auch, es ist sowieso schon so ein Überfluss an Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja, es wird nicht so der Bedarf so groß sein. Also es ist schon eine Frage, wie es weitergeht. Und
ja, vor allem, ich glaube, es ist ja wie in der Gastronomie auch, dass man sich ein bisschen Sorgen macht. Okay, jetzt, auch wenn Theater aussperren mit den halben Sitzplätzen, Hausnummer, wie viele Leute kommen wirklich? Weil in der Gastronomie Platzfahrrad genug jetzt.
Ja, ja.
Aber die Leute trauen sich halt noch nicht. Ich meine, ja. Das ist halt, ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Frage, die noch nicht zu beantworten ist. Bist du der Meinung, der Staat müsste da eingreifen und sagen, wir müssen aber schauen, dass wir den Kulturbetrieb in Österreich erhalten, weil es gehört zu uns?
Ja, bin ich schon der Meinung, weil wir eben diese Theatertradition in Österreich haben. Sei es jetzt Wien als ganz starke Theaterstadt oder die Sommertheater in Niederösterreich oder ja auch in jedem anderen Bundesland. Es gibt überall ein Landestheater in, ja, also das ist, ja, ich, ja genau, das gehört zu unserer Kultur und gehört dazu, dass, ja, zum Leben von den Menschen, dass sie ins Theater gehen können, auf Konzerte gehen können. Und weil man so viel, eben, man findet so viel Ruhe oder so viel, das gibt einem ja so viel, wenn man Kunst konsumiert. Und jeder hat in dieser Zeit, ich meine, das liest man eh überall, hat ein Buch gelesen, Musik gehört, irgendeinen Film geschaut oder Fernsehen, also gehört alles dazu. Und was wäre ohne dem? Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass da der Staat was macht. Und ich verstehe, dass jetzt einfach jede Branche und jeder hadert oder jeder nicht weiß, sei es jetzt kleine Geschäfte, oder eben die Gastronomie oder, also für keinen ist das jetzt super leicht. Und ich weiß auch, dass es für die Regierung nicht leicht ist. Ist halt eine Aufgabe.
Also der Job.
Genau.
Also einer unserer Stammhörer, der Sepp, hat das irgendwie sehr schön zusammengefasst und hat gesagt, die Leute kommen nicht nach Österreich auf Urlaub, weil sie die Berge und die Seen so toll finden, sondern auch, weil sie tolle Dinge hier machen können. Mhm. Und zwar zum Beispiel Kunst genießen. In verschiedensten Formen.
Ja. Genau.
Das macht es halt auch irgendwie aus.
Ja, sei es genau in ein Museum gehen oder, ja, genau. Da gehört einfach so viel dazu. Alles ist Kunst. Ich meine, wir sitzen in einem Raum und da hängen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bilder. Da steht ein Radio. Ja, also es ist so.
Ein Mikrofon.
Ja, es ist so absurd, aber.
Glaubst du, es wird, wenn die Theater wieder aufsperren, wird es genau gleich sein wie vorher? Auch
nein.
Das Spielen selber wahrscheinlich nicht,
oder? Nein, ich glaube, dass sich die Themen ändern werden in vielen Bereichen. Ich hoffe, dass es eine Zurückbesinnung gibt im Theater. Weil ich finde, es gibt so viele unterschiedliche Theater und die Szene ist ja riesig. Also ich bin jetzt kein Fan von, wir müssen ganz crazy Dinge auf der Bühne machen und damit schockieren oder weiß ich nicht, solche Sachen. Was aber leider oft, ich meine, es ist ja auch bei Filmen oft so, dass wenn es ein Skandal ist, kriegt er viel mehr, gehen die Leute viel mehr ins Kino oder so. Und ich glaube, dass so ein Stillstand hilft, einen zurück zu verknüpfen, was man sagen will und für was man seine Stimme benutzt. Und das sei jetzt das Theater oder die auf der Bühne stehen oder eben die es inszenieren. Für mich ist Theater oft das Widerspiegeln der Gesellschaft. Und eben, was ist unsere Gesellschaft jetzt? Und vielleicht war es eben, dass vorher dieses, wir müssen schockieren, war einfach dieses, wie wir sind schon so betäubt von allem, es fällt uns nur mehr oder es berührt uns nur mehr was, wenn es ganz arg ist und Blut spritzt oder weiß ich nicht was.
Crazy.
Genau, oder Pornografie oder ich weiß es nicht, also auf der Bühne oder ich weiß es nicht.
Ich mag das, wenn sich unsere Gästinnen und Gäste ihre Überleitungen selbst
basteln. Ja, das ist so schön.
Oh. Du hast es jetzt selbst gemacht, du hast jetzt selbst die Überleitung gebastelt. Und zwar, ich habe die zweite Frage von 4. Für welche Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Also ich bin sehr dankbar einmal für dieses Leben, das ich hineingeboren wurde. Also für meine Familie und was genau in was ich da aufgewachsen bin. Und dann für so viele Menschen und für so viele Lehrer auch, Lehrerinnen, denen ich begegnet bin. Es ist egal jetzt, in welcher Schule, aber ich habe so viele gehabt, die mir Wegweiser waren und mir geholfen haben oder so viele Freunde, die da waren. Und also ich bin eigentlich für alles dankbar, so wie es passiert ist, weil ich mir einfach denke, aus allem habe ich was gelernt und überall habe ich was mitgenommen. Eben, und dann bin ich aber auch dankbar für das, dass ich dann immer wieder auf meine innere Stimme gehört habe und dann doch meine Sachen gemacht habe oder meinen Weg gegangen bin oder etwas beendet habe oder und nicht, weil so gehört, dass das jetzt so ist, irgendwas durchzogen habe, sondern dass ich, wenn es mich woanders hinzogen hat, das einfach gemacht habe und deswegen, genau, und dann wieder die Leute gehabt habe, die mich dabei unterstützen und gesagt haben, ja, wenn du das so willst oder fühlst, dann unterstützen wir dich dabei und für das bin ich auch sehr dankbar.
Bist du jemand, der versucht, anderen Leuten auch ein bisschen auf den Weg zu helfen oder zu sagen?
Ich muss oft aufpassen mit meinen Dingen, die ich anderen sage, weil ich mir dann denke, man sollte nur einen Ratschlag geben, wenn der andere auch einen haben will. Weil ich dann oft mal denke, ich sehe aber, dass du das nicht machen willst, dann tu es nicht. Und dann denke ich mir wieder, aber vielleicht muss derjenige den Weg selber finden oder diese Erfahrung machen. Ja, ich habe so das Bedürfnis, anderen immer zu helfen und einer irgendwie zu zeigen, was in ihnen steckt oder ja, dass das schon passt, was sie machen.
Ich habe mal ein sehr cheesy Buch gelesen, also aber es war der Inhalt, die Frage habe ich total interessant gefunden, weil es ging um die Geschichte, dass eine Frau praktisch in ihre eigene Vergangenheit zurückreist zu Dingen, die sie heute bereut. Und praktisch auf ihr altes Ich trifft.
Ja, okay. Ja,
und nämlich dann mehrmals anders reagiert und sich irgendwie überlegt, und man überlegt sich beim Lesen dann selber, würde ich das machen? Würde ich das wollen? Oder
ja, so Butterfly-Effekt, da gibt es ja diesen einen Film.
Oder würde ich das wahrscheinlich in einer anderen Rolle, würde ich es annehmen?
Ja.
Und wie siehst du das? Also siehst du das?
Es gibt schon Dinge, wo ich mir jetzt denke, warum? Eben zum Beispiel, warum habe ich nicht früher mit dem Schauspielen angefangen? Weil ich es ja immer schon wollte, aber ich habe einen sehr komplizierten Weg dorthin gebraucht. Oder halt, ja, waren ein paar Umwege. Und dann denke ich mir aber nein, weil ich habe so, es hat seinen Sinn gehabt. Ich habe so viele, da habe ich auch so viel gelernt. Und ich meine, es klingt so blöd und so eben auch so cheesy, wenn man dann sagt, nein, es hat alles seinen Sinn. Aber ich glaube halt, dass wirklich alles seinen Sinn hat.
Ja. Vielleicht sind aber auch die kleinen Dinge, die man vielleicht in dem Moment vergisst, dass die passiert sind. Weil das passiert im Buch nämlich auch, dass sie so Situationen in ihre Vergangenheit kommen, die sie schon vergessen hat.
Ah.
Und wo sich dann im Nachhinein erst erinnert daran, was das aber eigentlich für eine Auswirkung hatte. Ja. Weil natürlich, wenn man jetzt so 8 Uhr nachdenkt und sich denkt, was sind so die Dinge, wo ich mich frage, war das so gescheit, sind es die Großen.
Stimmt.
Ja. Es sind nicht die Kleinen. Aber das ist ja das mit dem Unterstützen wollen, andere.
Ja.
Ich meine, um in unsere Beziehungsdynamik zwischen Kassan und mir ein bisschen hier einfach zu geben.
Lass mir, wie sagt man, ich möchte euch gerne in eurer Beziehung helfen.
Ich meine, ich bin halt älter als die Christiane und manchmal sind schon Dinge, wo man denkt, da denkt man, das möchte ich verhindern, dass das passiert, weil ich weiß, dass es scheiße ist. Ja? Mhm. Und ich glaube, das muss man erst lernen, irgendwie nicht dauernd dieses Belehrende zu kriegen, sondern sagen, ich erzähle dir, wie es bei mir war, mach damit, was du willst.
Ja. Ich glaube, das ist genau das, was wir vor 2 Wochen mit dem Victor besprochen haben, mit den Ratschlägen, die man Freunden gibt. Weil ich glaube auch, dass es, so wie du sagst, Brenda, also es ist schon wichtig, dass man vor allem Freundinnen und Freunden sagt, so hey, das ist meine Meinung dazu, mach damit, was du willst, nimm es als Ratschlag, nimm es als Hilfestellung, aber was auch immer du machst, du musst schon wissen, ich bin danach für dich da, bla 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 und so weiter. Also ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, deswegen finde ich das, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn man jemandem Ratschläge gibt, also überhaupt nicht.
Ja, nein, das nicht, aber ja, genau, es soll trotzdem ein sein, auch wenn du es anders machst, bin ich für dich da. Aber manchmal denke ich mal, man mischt mich dann manchmal auch gern ein, wo ich mir denke, na, das ist trotzdem jetzt dein Kaffee und
Kaffee. Ich habe ein polnisches Sprichwort dort dazu.
Okay.
Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen.
Ah, okay.
es ja zwei Ebenen ist dann.
Ah.
Weil es ist, wenn du dich in ein anderes, zum Beispiel wenn dich in ein anderes Projekt einmischen würdest, oder
ja,
jemand macht einen Job, den du jetzt vielleicht nicht machst, wo anders, wo du noch nichts damit zu tun hast, ist es ein anderer Zirkus und noch andere Affen.
Ah, gut.
Das ist ja total sophisticated.
Ja, nein, eben, und dann denke ich mir oft,
was ich gerade gesagt habe.
Ja, und dann denke ich mir oft, ich kenne nicht das ganze Picture und weiß nicht, ob das, ich tue mich dann auf zu viel hineindenken und zu viel, versuche ich auch das psychologisch oft so zu hinterfragen oder dann immer, was sind das für irgendwelche Kindheitstraumen, die da mitspielen. Ja. Und dann denke ich mir oft, es ist nicht immer gut, wenn man dann so bei den anderen auch kratzt, nur weil man sich gerade selber mit dem Thema beschäftigt, sondern oft ist es einfach nur ein Zuhören und Dasein und nicht immer ein Bohren, wo könnte das stecken. Und das mache ich so gern und das muss ich dann immer selber mich ein bisschen zurückhalten.
Aber wenn wir schon beim Thema Ratschläge sind, was kann man von dir lernen?
Ich glaube, viele würden sagen, man kann von mir lernen, Verantwortung zu übernehmen und Dinge organisieren. Das kann ich ziemlich gut, lachst du?
Nein, wir haben mir das auch immer gesagt.
Ja, und ich mir aber denke, ich will aber nicht immer alles organisieren, weil das ist so, oh, so anstrengend. Also jetzt bin ich eben schon so, dass ich mir oft denke, ich will es aber nicht und ich will es gerade nicht machen, ich will gerade nicht dauernd immer irgendwas organisieren. Aber das würden wahrscheinlich andere sagen, dass man das von mir lernen kann. Und, ja.
Was würdest du von dir sagen?
Dinge hinterfragen, das kann man von mir lernen.
Also nicht alles als gegeben hinnehmen, sondern immer schauen, ob es wirklich ist. Ich finde, also wenn wir kennen uns jetzt schon länger, 2 Jahre, 3 Jahre, ich weiß es nicht, aber ein Zeitl.
Bissl.
Ja. Ich finde, von dir kann man irrsinnig gut lernen, dieses Fröhliche. Also die Patrizia und ich, wir haben das immer gesagt, es ist immer so schön, wenn die Michaela kommt, dann ist die Welt schöner, weil dann lachen alle. Also nicht über dich, sondern
nein, ich hab's nicht.
Es wird darauf irgendwie so schön fröhlich. Das war immer sehr, sehr nett.
Danke.
Ja.
Dankeschön, das freut mich. Ja.
Du hast gerade, wir kennen sie noch nicht so gut. aber du hast gerade wirklich gesagt, dass andere sagen würden, dass du gut organisieren kannst und sowas.
Mhm.
Wo wir, die Christiane, jetzt beide wahrscheinlich ein bisschen sind in dieser Geschichte. Aber was würdest du sagen von dir, welche Rolle würdest du so gern nehmen? Was wärst du gerne in einer Gruppe oder egal jetzt, in einer Firma, wie auch immer, hä? Was wärst du die, wenn du nicht die Organisatorin wärst, die andere sehen, was würdest du machen, wenn du irgendwas aussuchen könntest?
Das ist eine total schwierige Frage, weil ich mir jetzt denken würde, nein, ich mache einfach nur das, was du mir jetzt sagst, weil ich möchte. Und dann denke ich mir aber immer, wenn ich dann so nur mitarbeite, denke ich mir immer, ich weiß es besser. Und dann sage ich was und irgendwann habe ich dann auf einmal alles am Hals. Und ich versuche jetzt das gerade, weil mich das auch dann so stresst, wenn ich so viel Verantwortung habe. Und das versuche ich jetzt gerade abzugeben, weil ich nicht diesen Stress will. Mhm. Wenn ich aber in einer Gruppe, glaube ich, wäre, mich jetzt zurückhalten würde, würde es früher oder später, würde ich in das Schema hineinfallen, dass ich mir denke, naja, aber wenn wir es so und so und so machen, dann wäre es effizienter, alle, weiß ich nicht, wäre einfach gescheiter. Und oft passiert es dann, dass es mir dann auch übergeben wird und dann habe ich erst den Kaffee.
Du hast doch immer nicht gesagt, welche Rolle du hättest gerne in so einer Runde. Sagen wir, in einer Theaterinszenierung, wo du jetzt nicht Schauspielerin bist, was wäre so deine Rolle gerne?
Wenn ich nicht auf der Bühne stehe, dann würde ich wahrscheinlich gerne Regie führen. Glaube ich, also wenn das jetzt, genau.
Ja. Aber du bist schon...
Weil ich, dann kann ich den anderen sagen, was sie tun sollen.
Ja, aber ich meine, ich verstehe es total, weil ich glaube, das können wir alle drei ganz gut, dass man sich aber auch einfach wahnsinnig viel Arbeit aufhalst, weil man auch das andere besser machen will.
Ja, genau, das ist es eben oft, ja.
Wenn man sagt, ich kann das total easy und mach was anderes, ist wurscht, meine Liste ist eh schon lang, schreibe ich was drauf, ich schaff das.
Ja.
Aber es ist, und das finde ich wahnsinnig schwierig zuzugeben, dass man es vielleicht nicht mehr schafft.
Dass man es nicht mehr schafft.
Weil es zu viel ist.
Weil es zu viel, ja. Boah, ja, pff. Und dann ist man in diesem Strudel drinnen und kommt nicht raus, wenn es dann zu viel ist. Und wenn man dann, ja, eben, genau, und dann glaubt man einfach, man ist für alles verantwortlich und muss überall, auch wenn jeder seine Aufgabe hat, man muss überall zwischenchecken und, ja.
Micromanaging.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Phänomen, das sehr häufig auftritt und das vor allem sehr häufig bei Frauen auftritt. austritt. Kommt mir zumindest vor, weil ich hätte noch nie erlebt, dass mir ein Mann sagt oder dass ich von einem Mann höre, ja, dann ist mir eigentlich zu viel geworden. Das sagt keiner.
Aber ich glaube, es gibt viele, denen es auch zu viel wird.
Es gibt sicher viele, denen es zu viel wird, aber ich glaube, das ist vielleicht, also für mich ist das so ein, also ich will jetzt nicht so eine mega Mann-Frau-Geschichte draus machen, aber ich glaube, das ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen immer noch darum kämpfen müssen, gleichwertig behandelt zu werden, dass Frauen dann eher sagen, ja klar, mache ich noch. Mhm. Und dass Frauen deswegen eher zu dem Punkt kommen, wo sie es halt auch besser oder anders oder eher kommunizieren, um zu sagen, nein, stopp, jetzt geht's nicht mehr.
Meinst du auch dieses sich beweisen?
Genau, dieses sich beweisen müssen, dass da irrsinnig damit mitspielt. Mhm. Und gerade wenn man in die Theaterwelt schaut, wo es immer noch sehr, also wo es ja mehr Schauspielerinnen gibt als Schauspieler, aber mehr Rollen für
Männer, genau.
Mehr Männerrollen gibt. Ja, also das stelle ich mir irrsinnig schwer vor.
Ja.
Sich dagegen so viel behaupten zu müssen.
Ja.
Wenn du sagst, du bist jemand, der sehr gut organisieren kann, auch für andere, und das irgendwie Verantwortung übernimmst, tust, kannst du das in deinem eigenen Leben auch? Für dich selbst?
Für mich Verantwortung übernehmen?
Ja, und organisieren, dein Leben organisieren.
Ja, ich finde mein Leben schon sehr organisiert.
Okay.
Aber ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich habe keinen geregelten Tagesablauf. Mhm. Was ich auch immer so lustig gefunden habe in der Corona-Zeit mit steh genauso auf, wie du immer aufstehst und zieh dich an und mach dich hübsch und ich war dort so... Na, wieso?
Wieso soll ich jetzt damit anfangen?
Ja, also das war für mich so was total Absurdes, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schlafen will, dann schlafe ich. Ich habe ja heute nichts vor. Also das habe ich so total, ja. Bin ich draufgekommen, mir tut es trotzdem besser. Ich habe schon eine gewisse Struktur. Aber wenn ich nicht dieses total verplant, also dieses total durchgeplante Tage habe und ich muss aufstehen und muss von in der Früh bis am Abend was machen, da bin ich zwar auf kurze Zeit vielleicht produktiver, aber langfristig bin ich produktiver, wenn ich meinen eigenen Rhythmus wirklich folge. Aber ich finde schon, dass ich mein Leben sehr unter Kontrolle habe.
Ich habe jetzt die letzte Frage für dich in dem Teil. Das ist eine, ich finde die Frage total spannend.
Ja,
und zwar, welche Frage hätten wir dir noch stellen sollen?
Ich finde, ihr macht das so gut. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, über was ich noch reden wollen würde. Ihr könntet mich noch so viel fragen, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir denke, über das muss jetzt noch geredet werden. Oh ja, vielleicht schon. Oder das Thema, finde ich, sollte auch behandelt werden, wie ich mit meinen weißen Privilegien umgehe zu der Zeit.
Mhm. Gute Frage.
Ja.
Oder überhaupt deine, ich meine, wie siehst du Privilegien? Weil ich meine, es gibt ja verschiedene Formen. Wir haben alle weiße Privilegien, Mitteleuropa als Gute,
ja.
Aber als Frauen hat man dann wieder weniger Privilegien als Männer zum Beispiel.
Genau, also ja. Aber als weiße Frau noch immer mehr
als
People of Color. Ja. Für mich sind meine Privilegien, dass jetzt nicht aufgrund meines Aussehens ich deswegen weniger tun kann oder darf. Und ich denke mal gerade, Österreich ist so ein privilegiertes Land, aber es gibt trotzdem so viele in Österreich, die nicht privilegiert sind. Mhm. Ja, oder jetzt wie ich in New York war, wo du einfach so eine Mix an Kulturen hast und das ist sowas Bereicherndes für ein Land und ja, und ich das oft bei uns finde, dass das, sei es jetzt auf Religionen bezogen oder auf Hautfarben oder auf so viele verschiedene Themen und natürlich gibt es das Thema eben Frau-Mann, was ein großes Thema ist und was noch lange nicht beendet ist, dieses Gespräch und dieser, ich möchte es nicht als Kampf bezeichnen, weil ich das immer so einer gegen den anderen, aber es ist schon auch oft ein Kämpfen und es fühlt sich so an, aber trotzdem, ich mir denke, das sind so mini Probleme im Vergleich zu dem, dass Leute ja einfach geschlagen werden oder umgebracht werden und einfach nichts dafür können und es ist halt ganz krass, sehen wir es jetzt in der USA, aber es passiert überall, es passiert auch in Österreich und es ist ja, oder eben, sei es, also genau.
Aber vielleicht ist halt der Bogen zum Anfang der Geschichte ganz gut, weil wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie das ist, dass Celebrities Leuten ihre Stimme geben und irgendwie ihre Reichweite und ihre Privilegien, die sie haben, weitergeben. Und vielleicht ist das aber auch der Aufruf, dass wir auch darüber nachdenken müssen, jeder von uns, weil es geht jetzt gar nicht darum, dass es irgendwie Follower auf Instagram gibt oder so, sondern es geht darum, umso mehr Leuten wir Stimme geben, präsent sein, Präsenz zeigen, Offenheit zeigen, umso mehr akzeptieren wir auch, dass, oder sehen wir unser eigenes Privileg und teilen es aber mit anderen.
Genau. Und ich finde nämlich, das war natürlich jetzt auch spannend in den letzten Tagen auf Instagram, wo das war, als erster postet jeder was. Und dann war so, hat sich auch diese Posts gegeben mit, ist vielleicht auch ein Grund, warum du das postest, weil du einfach nur willst, dass deine Follower sehen, dass du nicht rassistisch bist. Also da hat es halt das dann auch gegeben, ja, wo ich mir gedacht habe, ja eh, also es ist, warum postest du das? Und jetzt, nachdem du das gepostet hast, was machst du jetzt? Gehst du zurück zu deinem täglichen Leben? Und eben einfach, dass das mehr Gespräch wird, dass einfach über das geredet wird. Und es gibt so viele Seiten, ich glaube, die kann man leicht finden, wo man auch spenden kann oder das unterstützen kann, damit sich was ändert und das nicht nur auf einer Plattform, wo ich glaube, dass ganz viele das machen, weil sie wirklich hinter dem stehen, aber man sollte dann nachher noch einen Schritt weiter gehen und noch mehr machen oder wie man eben seine Kinder erzieht. Also das ist alles so, ist so ein großes Thema und das sollte einfach in unseren, und jeder einfach auch in seiner Bubble lebt, in seiner sozialen Medienbubble oder mit den Leuten, mit denen er sich umgibt und oft das gar nicht versteht, warum das jetzt ein Problem ist für manche Menschen. Und, oder weil man sich eh denkt, naja, ich bin eh nicht rassistisch. Dann denke ich mir, ja, du weißt das nicht, weil du, schau mal deinen Bekanntenkreis an, du weißt es erst, wenn du quasi irgendwo unterwegs bist und dir kommt jemand entgegen und du wechselst die Straßenseite. Also das ist so eins, finde ich, der sich selber einfach reflektieren soll. Ich finde auch, dieses Gespräch darüber ist nie ein, ich möchte jetzt andere belehren, sondern es soll immer ein Dialog sein und auch immer ein, ich kann ja selber was lernen. Und das ist auch oft so, wenn man dann auf dem anspricht, ist das immer dann ein, für viele wirken sich so, glauben dann immer, das ist ein Angriff. Und dann denke ich mal, nein, das ist einfach nur ein, reden wir drüber, weil...
Das muss einfach normal werden, dass man über gewisse Themen redet. Und das hat auch sehr viel, glaube ich, mit unserer Diskussionskultur zu tun, dass es immer jemanden geben muss, der Recht hat. Und es ist einfach nur dieses Gegeneinander. Es ist nicht, okay, wir haben jetzt zwei verschiedene Meinungen, aber gut, reden wir einfach ganz normal darüber. Vielleicht lernst du was von mir, vielleicht lerne ich was von dir.
Ja.
Und das ist so vielschichtig, wie man dieses Thema angehen muss und behandeln muss. Das ist unglaublich. Ich finde, du hast das bei unserer offiziellen zweiten Frage sehr schön gesagt, dass du dankbar dafür bist, für die Familie, in die du hineingeboren wurdest. Weil ich glaube, das bringt ziemlich auf den Punkt, niemand von uns ist absichtlich irgendwo hingeboren worden, sondern das ist reiner Zufall, dass wir alle in Österreich geboren sind, dass wir alle in Mittelschicht gut behütet aufgewachsen sind. Es hätte genau komplett anders kommen können. Und das, sich dessen bewusst zu werden, glaube ich, ist schon mal ein erster und sehr wichtiger Schritt, den viele aber, glaube ich, auch noch nicht mitbekommen haben, dass das halt so ist. Oder
und also ich glaube,
bewusst zu werden, dass es so ist.
Ich glaube, es ist Schicksal, wo man hingeboren wird. Und eben, und ich mir dann denke, wenn es einem selber gut geht, vergisst man ja so schnell auf das, wie es anderen geht. Und ganz krass ist natürlich dieses, wenn du es in den Nachrichten siehst. Aber es passiert ja hier in Wien, genau. Also das ist so, das ist kein so weit weg und ist deswegen für mich ungreifbar.
Und bei uns ganz anders.
Ja, bei uns halt ganz anders. Und ja, eben, und das denke ich mir, mir geht es so gut, dass ich mir denke, ich kann drüber reden und ich kann nicht drüber reden. Natürlich kann ich sagen, was ich rassistisch finde und was nicht, aber da muss ich auch noch so viel selber drüber lernen, weil man natürlich mit Dingen aufgewachsen ist oder Dinge gesehen hat und die jetzt vielleicht nicht als rassistisch empfindet, aber einer anderen Person geht es halt anders so. Oder eben, muss ich nicht nur Rassismus oder diskriminierend einfach sein. Und wo ich mir denke, aber ich kann über das reden, was meine Privilegien sind und auf das aufmerksam machen. Und dann meine Privilegien nicht dafür verwenden, finde ich auch ganz ignorant auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Aktivist werden muss. Es geht ja einfach schon eben, wie man sich in Gesprächen verhält oder mit Kindern.
Eine Freundin von mir, die lebt in Vancouver und die haben ein super Projekt, finde ich super, das Projekt, was sie gestartet haben. Und zwar, sie publizieren die Geschichten von Menschen, die wir sonst nicht hören. All diese Sachen, wo wir nicht wissen, wie das ist, dass einem sagt, na, kommst du gerade aus China oder wie? Oder all diese kleinen Alltagsrassismen, die wir drei jetzt nicht kennen.
Nein, ja.
Und diese, oder auch großen, also das ist ja ganz ein breites Gebiet. Und die sammeln diese Geschichten und veröffentlichen das. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil das öffnet einem schon die Augen ein bisschen, wie privilegiert wir sind und wie das bei anderen Leuten ankommt, wie wir oft damit umgehen.
Ja, 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 super, genau. Geschichte. Wie oft eben, ja, ich höre oft, dass wer gefragt wird, von wo bist du? Mhm. Na, ich bin aus Wien. Naja, aber, also wo bist du her? Und es ist so in echt jetzt, ja. Mhm. Also so, wo ich mir denke, was ist das eben für eine Frage? Und auf der anderen Seite kann man in so vielen, in unseren Namen auch sehen oft, wir sind nicht, also ursprünglich vor, weiß ich, so wann, aus Österreich. Und das finde ich dann wieder krass, wenn man eben in dieser Zeit jetzt, in der wir sind, wo einfach die Grenzen zu sind. Mhm. Also das finde ich ist einfach was ganz Krasses, dieses wir schauen jetzt nur auf unser Land und dass unsere Leute wieder gesund werden und wir Österreicher und Österreicherinnen waren so toll, brav und wir haben das so toll gemanagt. Genau, aber so quasi, also das ist halt, das ist sowas, was ganz Krasses, finde ich, weil was uns dieser Virus gelernt hat, ist, wie schnell es um die Welt geht.
Ja.
Und dass wir alle zusammengehören und alle eins sind.
Ja.
Und es ist klar, dass man natürlich das irgendwie eindämmen muss, aber ich habe es einfach schon krass gefunden, wie auf einmal überall die Grenzen zu machen. Zack, 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 eben in Europa, ja, und
aber ich finde
oder
so
in der EU. Und das ist halt so, genau, einfach, und ich, ja, eben, wir können glücklich sein oder sind auch sehr privilegiert, dass jetzt bei uns so gelaufen ist. Aber einfach immer ein Bewusstsein dafür, dass ich mir denke, eine Grenze wurde, ist irgendwann einmal geschaffen von irgendwem und heißt nichts.
Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesen Grenzschließungen, aber ich fühle mich schon langsam total eingesperrt.
Ja.
Und ich finde es auch, mir kommt jedes Mal das Kotzen eigentlich, wenn irgendwie kommt, so, na, vielleicht sperren wir da eine Grenze auf von der Regierung, und man denkt, ich meine, sind wir jetzt im Zoo oder wie ist das jetzt ganz genau? Ja?
Oder nur quasi, wir dürfen rüber und wieder zurück, aber die dürfen nicht zu uns oder ihr. Also so,
oder sie dürfen so durchfahren, aber die, die in diesem Durchfahrland wohnen, die dürfen nicht weiterfahren, warum auch immer.
Ja.
Das kommt ein netter Schwachsinn.
Aber es war eine gute Frage, die wir hier hätten stellen sollen.
Ja. Ja, aber ich habe einfach gedacht, kann man jetzt nicht drüber reden.
Und du spoilerst uns gerade, weil nächste Woche unser Gast kommt zu diesem Thema.
Ja. Ein super.
Gender- und Diversity-Experte.
Oh, perfekt. Toll.
Wir sind wieder am Ende angelangt und haben wieder einmal eine komplette Bandbreite an Themen abgehandelt und es war wieder so spannend. Mhm. Aber trotzdem noch die letzten paar Fragen, und zwar: Gibt es etwas, was du uns sonst noch gerne sagen möchtest oder den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest, wo man dich vielleicht auch finden kann, wo man sich deine Arbeiten anschauen kann, wo man sich anschauen kann, wer Michaela eigentlich ist?
Ja, gerne auf Instagram und Facebook unter Michaela Prendl, also ganz, ganz kreativ. Ja, ob ich sonst noch was sagen will, ich freue mich über Engagements und hoffe einfach, dass auch die Menschen, die Kunst konsumieren, sich dafür einsetzen, dass das weiterhin so bestehen. Nein, das ist so blöd, es soll nicht so bestehen bleiben, wie es jetzt ist, es soll sich weiterentwickeln. Und ich glaube, nach so einer Zeit folgen immer irgendwelche Entwicklungssprünge und das hoffe ich einfach, dass das passiert in allen Lebensbereichen, überall, dass es einfach so Weiterentwicklungen gibt. Ja, aber ich glaube, man hat eher ein gutes Gefühl von mir bekommen über was ich so sage und welche Themen ich anspreche. Deswegen, genau, ich bin offen, nein, ich bin nicht offen für alle Angebote, das hört sich auch nicht an. Für schauspielerische Angebote.
Dann bleibt es noch mir, mich zu bedanken fürs Kommen, fürs Zeitnehmen, für die Ehrlichkeit und Offenheit. Es ist schon viel von dir persönlich. Und das finde ich immer toll, wenn die Leute sich irgendwie so viel von sich selbst hergeben. Wenn man da, glaube ich, am meisten lernen kann voneinander.
Danke, ja, ich denke mir immer, ich kann ja nur über das reden, was ich weiß. Und ich bin gerne offen und erzähle viel von mir, weil ich mir immer denke, ja, ich bin sicher nicht die Einzige, der es so geht, deswegen. Ja.
Auch bedanken müssen wir uns, das haben wir nämlich letzte Woche nicht so gut gemacht, beim Café Zentral auf der Simmeringer Hauptstraße 50, die uns den Raum zur Verfügung stellen derzeit und super nett sind und ein echtes Wiener Kaffeehaus und einfach mal vorbeikommen. Ich habe jetzt die allerletzte Frage für dich, und zwar: Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Meistens schwarz. Und wenn ich mal was gönnen will, dann trinke ich eine Melange. Und dann mit Milch, aber ohne Zucker.